Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, wir sagen hallo. Ich bin Flo.
Ich bin Lisa. Ich bin Lisa Marie. Habt einen schönen Frauentag heute.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Genau, wir haben viele tolle Filmstarts. Heute sehr vollgepackte Sendung. Es kommen noch die Lisa vorbei und die Jasmin. Die erzählen auch noch was. Wir haben einen Oscar-Gewinner-Film, einen weiteren Animationsfilm von einem Klamauk-Regisseur. wir haben Bong Joon-ho nochmal dabei.
Wir haben sehr viele coole Girls.
Das auch.
Und Femmes in den Filmen.
Und ich fange direkt mal an und spiele als erstes, haben wir Musik mitgebracht von Missy Elliott, Throwback. Genau, die Brücke ist zerstört. Bei uns ist keine Brücke zerstört.
Wir wollen Brücken bauen.
Oh, das hast du schön gesagt. Ihr seid noch bei Filmriss, dem Kinomagazin. Und wir sind jetzt, fangen an, sind mittendrin, wie auch immer, bei
Filmstarts der Woche.
Genau da. Und ihr habt einen Dokumentarfilm gesehen?
Ja.
Habe ich das richtig im Kopf? Wundervoll. Es soll gehen um Sister Queens.
Ja, in der Tat. Das ist ein Dokumentarfilm von Clara Stella Hünecke, auch Studentinnenfilm in diesem Fall, ist jetzt in den letzten 4 Jahren entstanden und hat Mädchen, die in einem Kulturprojekt in Berlin engagiert sind, verfolgt, die dort Hip-Hop machen. Also ganz passend zur bisherigen Musikauswahl unserer Sendung geht es um junge Frauen, Mädchen im Hip-Hop und wir begleiten sie halt über die letzten 4 Jahre, was eben auch einige turbulente Ereignisse, die das Leben von jungen Girls of Color beeinflussen, zeigt von Corona über Black Lives Matters, den Konflikten um Palästina und all das beeinflusst eben das Leben dieser Mädchen, die eben in Berlin unterwegs sind, da in ihren verschiedenen Schulsystemen, ihren verschiedenen Lebensrealitäten gezeigt werden. Und es ist ein, finde ich, sehr interessanter, gelungener Film, weil er sich eigentlich im Kern darum dreht, jungen Menschen dabei zuzuhören, wie sie in den eigenen Worten Dinge sagen. Da muss man auch bereit zu sein, auch mit teilweise unorganisierten Gesprächen und so etwas klarzukommen, weil es eben einfach ihre naturalistische Sprache abbildet und nebenher eben zeigt, dass sie wie sie an so einem Kulturprojekt teilnehmen, aber die Dokumentation geht halt viel mehr um die Leute als um dieses Projekt. Das ist keine klassische Künstlerinnen-Dokumentation. Es wird nicht der Wert an irgendeinem musikalischen Erfolg abhängig gemacht, sondern eben daran, was diese Mädchen für Geschichten zu erzählen haben. Und das Ganze wurde auch unter anderem gerade diese Woche mit dem Grimme-Preis in der Jugendfilmkategorie gewürdigt.
Genau, und der Film hat auch schon nach seinem Release, also bei seiner Festival-Tour, Preise abgeräumt. Also beim Doc Leipzig gab es letztes Jahr den Young Eyes Film Award, sehr verdient. Und vielleicht nochmal zum Titel. Also Sister Queens ist sozusagen die Crew, die sich gründet aus diesem Rap-Workshop, den die Mädels miteinander machen. Und also ganz zentral sind 3 Mitglieder von der Crew Sister Queens, die auch wirklich sehr jung sind. Also Jamila ist 9, Rachel ist 11 und jetzt habe ich die Aussprache vom letzten Namen schon wieder vergessen. Fascha? Faseha ist 12. Also die sind wirklich sehr jung. Mhm. Und du hast es schon gesagt, also es geht um die Stimmen dieser jungen Frauen, dieser jungen Mädchen, die aber auch wirklich, also die natürlich klingen, wie sie klingen, weil sie sind noch sehr jung und müssen ihre Gedanken immer mal noch ein bisschen sortieren. Aber da werden Dinge gesagt, die einfach absolut politisch sind und korrekt und die beschäftigen sich mit Feminismus in ihrer Musik, mit ihrer eigenen Lebensrealität, mit Diskriminierung, was natürlich tragisch ist, dass sie sich in ihrem Alter mit solchen Themen beschäftigen müssen. Aber das ist ja das Spannende an dem Film, also dass dieses Projekt den Mädels die Möglichkeit gegeben hat, sich auszudrücken in Kunst, in Rap, in Sprache, mit Musik und dann auch sozusagen alle ihre eigenen Lines schreiben. Und da kommen richtig, richtig coole Sachen bei raus, richtig gute Songs. Und Teil dieses Workshops ist auch ein Auftritt, wo sie dann sozusagen schon als Sister Queens, als Crew auftreten. Und ich hatte sehr großen Spaß, den Girls dabei zuzusehen, also wie sie so im Grunde auch ihr Selbstbewusstsein gefunden haben durch den Prozess von, jetzt fragt mich jemand, was ich eigentlich gerne sagen möchte, jetzt soll ich hier einen Song schreiben. Und dann tun sie es, dann schreiben sie Songs zusammen und dann führen sie die auf und sind halt dann im Grunde, haben sich künstlerisch ausdrücken können, was wahrscheinlich ohne diesen Workshop und ohne diese Möglichkeit gar nicht passiert wäre. Und ich finde, deswegen ist der Film auch so, also bezeichnend dafür, wie wichtig solche Kulturprojekte sind, wie wichtig es ist, dass Kindern und Jugendlichen so Räume gegeben werden, um sich selbst auszudrücken und halt frei zu sein, jetzt nicht wie in der Schule, da stimmt die Grammatik nicht ganz und das müsste eigentlich anders sein und so, sondern sie dürfen einfach sozusagen sich selbst ausdrücken. Und genau, was ich auch sehr gut fand, war, also ist natürlich ist traurig, aber es werden auch wirklich Diskriminierungserfahrungen miterlebt, also von der Kamera. Und das finde ich, also wenn das Kindern passiert, ist es einfach nochmal was anderes und ich finde auch eher ungesehen.
Ja, ne? Das, weil es gibt da halt Szenen, wo sie mit Hijab unterwegs sind im Museum und dann direkt der Museumswärter sie im Auge hat und die eine kratzt sich an der Nase, während Maskenpflicht und der droht ihn direkt mit rausschmissen. Ja. Also es sind solche Momente.
Und der muss doch die Kamera gesehen haben. Also ja, ich dachte, wie kann man so mit Kindern umgehen, ne?
Ja, der hat da keine Hemmung.
Nee, der sieht ein Kopftuch und ist wahrscheinlich direkt so.
Ja. Und halt auch diese Schaffner-Mentalität, so, hat ein Minimum an Autorität bekommen und nutzt das jetzt bis zum letzten Tropfen aus.
Ja.
Sind doch nur Kinder, hä?
Okay.
Ja. Also, ich habe das Gefühl, das ist das, was ich ab und zu tatsächlich auch mal beobachte, wenn man das Gefühl hat, das sind einfach.
Ja, aber das ist
da. Dass das der Grund ist, warum man damit eher noch, warum da Leute teilweise noch beschissener sind, einfach teilweise, weil es halt so ist.
Ja, und das gibt ja auch den Punkt, dass eben Agency von Kindern, von People of Color wichtig ist, auch deren Stimme. Ich glaube, wir werden gleich auch noch No Needed spielen als Lied. Da ist ja die gebrochene Grammatik schon mit drin, aber die haben es halt so gelassen, weil es das ist, was sie geschrieben haben. Das finde ich auch eben für die von den Leuten, die das Projekt begleitet haben. Das waren halt auch nicht nur, also einige waren schon sehr Sozialpädagoginnen und die waren halt teilweise auch so, hey, habt ihr nicht noch mehr Zeit für das Projekt? Und so, dass sie die Kinder halt richtig so versucht haben, da tiefer reinzubringen, aber die hatten dann auch einfach andere Prioritäten mit so, ne, ich muss auch Hausaufgaben machen, ich will mein Abitur schaffen und so. Und die Schule spielt natürlich auch eine große Rolle und es gibt auch ein total interessantes Gespräch, wo halt eine, die eben total ihre Zeit einplant und getaktet ist und die halt eben ganz stark auf ein Abitur hinarbeitet, mit einer anderen redet, die im Grunde Sonderschülerin ist und wie die halt so diesen Austausch da haben über dieses Projekt und das eben auch erst später herausfinden, dass sie so unterschiedliche Lebenswege haben. Das fand ich halt auch einfach erhellend, wo eben auch neue Kontexte und neue Begegnungsräume Menschen zusammenbringen, die sich halt, wenn die Schule zum einzigen Begegnungsraum wird, nie getroffen hätten. Also das ist ja halt auch gerade in Großstädten wie Berlin und so, aber auch auf dem Land ein Thema, dass der Verlust von Third Spaces eben verhindert, dass Leute aus unterschiedlichen, in diesem Fall Bildungsschichten, in Kontakt miteinander kommen. Und auch da sind eben solche Projekte wertvoll. Und es zeigt eben, ja, was Positives. Es zeigt sympathische Leute. Und die Montage von Clara Stella Hünecke, der Regisseurin, ist eben auch, was eben uns erlaubt, diese Einblicke zu bekommen. Sie hätte es ja auch mehr aufs Projekt schneiden können. Sie hätte es mehr strukturieren können oder eben die politischen Momente, diese Rassismuserlebnisse rauslassen können. Also ich weiß auch nicht, mit welchem Ansatz da das Material gefilmt wurde, aber im Schnitt und in der Montage am Ende ist eben doch was entstanden, was eben über eine Musikdoku hinausgeht.
Auf jeden Fall. Und ich würde auch, also ich möchte nur noch kurz meinen Lieblingssatz aus dem Film sagen, weil ich das wirklich so charmant fand. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, es war Jamila, die Jüngste, die gefragt wurde, was sie später mal arbeiten möchte. Und dann meinte sie, ja, ich möchte später gerne irgendwas am Laptop arbeiten. Ich weiß nicht, was man da genau macht, aber das wird mir dann schon jemand erzählen. Und ich als Mensch, der am Laptop arbeitet, habe mich da sehr, dachte auch so, ja, als Kind hätte ich auch überhaupt keine Ahnung gehabt, was das überhaupt alles, was das alles soll. Das war so schön, dass sie das drin gelassen haben. Also einfach, dass die Kids sie selbst sein dürfen. Und wenn man sie auch einfach mal reden lässt, was da für coole Sachen rauskommen teilweise. Ja. Also was für Meinungen da schon existieren.
Ja, und halt eben auch Gespräche über so, wie erleben die gesellschaftliche Diskussionen über jetzt Geschlechterrollen oder halt auch über nicht-binäre Geschlechter und so etwas, dass da halt auch nicht, also sie lassen stehen, dass die eine Person das nicht verstanden hat erstmal, aber sie lassen eben auch stehen, dass andere sie da korrigieren und da eben einfach einen, auch in der Jugend einen Diskurs drin ist oder wie halt die eine Mixed-Person halt mit ihrer Mutter redet und über so welche Begriffe darf man noch benutzen. Also auch ich als Mutter nicht und so, nee, auch du nicht. Und dann halt einfach, was halt zum einen illustriert, wie diese sozusagen wie Bildungsarbeit von auch den jungen Menschen gemacht wird und gleichzeitig halt auch die Eltern nicht notwendigerweise darauf vorbereitet sind, ihr Kind durch Rassismuserfahrungen durchzuleiten und eben, ja, sozusagen die Mutter, die halt weiß ist in diesem Fall, ja, auch einfach da vor Probleme gestellt ist, die sie, ja, nicht versteht. Aber in dieser Szene merkt man halt auch, dass sie, also sie ist zwar im Moment skeptisch, aber sie hört da ihrer Tochter halt auch sehr zu und, versucht da ein Verständnis aufzubringen, auch wenn eben, ja, das Internet halt eben sehr als Quelle herangezogen wird.
Ja, voll. Und das ist ja auch eine total wichtige Aussage, also dass dieser intergenerationelle Austausch wichtig ist. Also dass wir auch von den Kindern lernen können. So.
Ja.
Und das ist ja leider selten Narrativ, was gestützt ist. Und hier einfach ganz stark durch Bilder und durch sehr realistische Momente, die eingefangen wurden.
Ja, und auch wie prägend die ganzen sozusagen diese Erlebnisse sein werden für die. Also halt, es gibt eine Szene, wo ein kleines schwarzes Mädchen halt so eine Black Lives Matter Demo mitbekommt und eben diese, wo man halt ihrem Gesicht sieht, dass sie das erste Mal eine große Bestätigung erfährt. Und ich denke, ein wichtiger und sehenswerter Film. Und wir hören jetzt ein Musikstück daraus, nämlich No Needed. Das ist eins sozusagen, das eher am Ende dieser 4 Jahre geschrieben ist. Und hört es euch an.
Haben wir schon gesagt, wann er läuft, wo er läuft?
Nein. Genau, das machen wir vielleicht davor noch ganz kurz.
Du hast recht.
Wenn ihr den Film im Kino sehen wollt, weil ihr jetzt ganz viel Lust darauf habt, dann könnt ihr das tun aktuell.
Ja, ich hoffe, der Grimme-Preis gibt da noch etwas mehr Schwung drauf, den zu sehen oder ansonsten, dass er irgendwo in einer Mediathek dann noch wieder auftaucht. Aber er lohnt sich, ihn aktiv aufzusuchen.
Definitiv. Genau.
Und jetzt gibt's No Needed von den Sister Queens.
Und die Hood, that's all I need. Auch mich selber, that's all I need. Und euch auch, that's all I need.
Sagen Sie bitte eine außerdienstliche Frage. Hätten Sie Lust auf einen Schluck Whisky in meiner Kabine?
Haben Sie den Whisky?
Ja, aber natürlich, meine Verehrteste, eine ganze Kiste.
Das ist sehr interessant. Ich danke Ihnen für die Information. Darüber muss ich leider eine Meldung machen.
Genau. Wir machen auch Meldungen aus dem Studio. Wir sind immer noch mittendrin bei den
Filmstarts der Woche.
Und wir haben auch Meldungen vom Mekong. Hallo Lars, der Lars ist da.
Ich melde mich zurück, ich bin wieder da.
Hast du Halm im Hintergrund?
Ja, ich habe gerade schon, du hast nicht mitbekommen. Der Lars sieht aus, genau, der Lars sieht nämlich aus, als hätte er so einen Fake-Hintergrund in Skype.
Ach, geh weg.
Aber es ist halt alles echt.
Geh weg.
Wie ist das Internet so gut da, frage ich mich auch.
Ich kann auch die Kamera wieder
ausmachen. Deutschland.
Genau. Und mit diesem Wort begrüße ich auch noch Lisa im Studio.
Hi. Ich bin nur gekommen, um Lars zu dissen, weil er Palme im Hintergrund hat.
Ja, du disst mich.
Nein, wir freuen uns, dass du da bist.
Es ist ja eine hervorragende Kinostartwoche, da darf ich ja nicht fehlen.
Genau, und deswegen soll es um den... für mich Überraschungs-Oscar-Gewinner beim Animationsfilm gehen. Es soll um Flow gehen.
Yay, Flow!
Ja, ich bin auch hier. Hallo!
Nachdem er den Golden Globe ja schon gewonnen hatte, war es ja nicht mehr ganz so überraschend, ne? Und auch irgendwie alles Mögliche an Preisen abgeräumt hatte. Aber natürlich dafür, dass es einen Film aus einem Land ist, das normalerweise halt nun wirklich nicht nominiert wird, großartig.
Das ist der erste Oscar, den sie gewonnen haben. Ever?
Ja, ganz genau.
Lettland, also der erste lettische Oscar ever. Cool.
Ja. Der erste lettische Oscar ist tatsächlich auch ein komplett independent produzierter Film ist. Ist das halt schon eine ziemliche Außergewöhnlichkeit. Der Filmer, wenn ich mal gerade kurz einsteigen darf, weil ich weiß nicht, ob ihr die anderen schon gesehen hattet von ihm.
Ich glaube, keiner von uns hat irgendeinen anderen Film von den Menschen gesehen,
nein,
oder?
Ich habe nur wegen Katzen geguckt.
Ich habe ja immerhin schon Away gesehen damals. Also Gints Tsibalodis heißt dieser Filmemacher aus Lettland. Und der macht schon seit einigen Jahren animierte Kurz- und Langfilme. Und zwar wirklich komplett alleine. Der setzt sich dann wirklich nerdigerweise irgendwie in seine Wohnung und schraubt da und bastelt da jahrelang dran rum wirklich und animiert die selbst. Und so ist halt auch schon Away beispielsweise entstanden, der auch bei uns kurz in die Kinos und dann auf DVD und Blu-ray kam. Könnt ihr also auch noch jederzeit nachholen, wenn ihr wollt. Und das ist schon ein ziemlich einzigartiger Film gewesen, der ja so ein bisschen sowas wie die Blaupause eigentlich lieferte zu Flow. Denn auch da geht es um eine Reise. In diesem Fall ist es ein Junge, der auf eine Reise geht mit seinem Motorrad durch eine menschenleere Welt, durch so eine mysteriöse Welt, postapokalyptisch, keine Ahnung. Wir wissen nicht, was die Hintergründe sind. Also alles sehr, sehr metaphysisch und sehr, sehr ja fantastisch. Aber wie gesagt, schon so ein bisschen die Vorlage gewesen für Flow und auch der war schon wirklich einzigartig und visuell halt einfach auch bestechend, absolut. Und ja, jetzt hat er Katzen, ne? Also eine Katze zumindest. Eine.
Aber nicht nur.
Genau. Gibt noch einen Capybara, einen Lemur.
Ich habe sie mir alle aufgeschrieben.
Ja. Genau.
Sekretärvogel. Genau, es gibt einen Sekretär. Also es sind eigentlich. Also
ich dachte, du meinst, dass Lisa Marie siehst. Wegen Aufschreiben.
Der passt zu ihr.
Das ist ein guter Spitzname, den merke ich mir. Das sind im Grunde die Bremer Stadtmusikanten. Genau, ein Lemur, ein Sekretärsvogel, ein Wasserschwein oder ein Nutria. Kann man,
Nee, ist kein Nutria, ist ein Capybara.
Also ich weiß, dass
online
auch überall...
Stand Wasserschwein.
Es ist kein Nutria, es also ist ein Capybara.
Ich lese überall nur Capybara.
Ein Capybara ist ein Wasserschwein. Ja. Das ist ein Wasserschwein.
Okay, sorry, dann streiche ich
direkt
das.
Durchgestrichen, der Sekretärvogel muss durchstreichen.
Ein Capybara und ein Golden Retriever. Ja. Natürlich, der darf nicht fehlen.
Good boy.
Genau.
Good boy.
Ja, und die Tiere landen alle während einer großen Flut auf einem Boot und ja, reisen im Grunde auf diesem Boot dann durch diese neue, überflutete Welt und lernen, das zu navigieren, darin zurechtzukommen, auch auf eine Art irgendwie als eine Gruppe zusammenzuarbeiten. Wobei das keiner von diesen anthropomorphisierten Tierfilmen ist, wo die alle Dialog haben, sondern einer, der die Tiere auch als Tiere in ihrem Verhalten zeigt.
Ja, genau. Das fand
ja, ganz
ich
genau. Und das ist das Außergewöhnliche, finde ich auch ganz kurz. Aber das finde ich halt auch wirklich das Bemerkenswerte. Die Tatsache, dass es halt eben hier nicht vermenschlicht wird in irgendeiner Form, sondern wirklich die Tiere so agieren, wie Tiere agieren würden. Mit ein paar Ausnahmen vielleicht.
Ja, naja. Der Lemur.
Aber durchaus sehr tierisch agieren die. Das
ist der Lemur könnte auch eine Elster sein manchmal.
Der Lemur ist eine Elster. Ich habe leider nicht recherchiert, ob Lemuren wirklich Dinge
sammeln.
Nein,
nein. Also die zwei Leute aus dem Naturfilmvertrieb sagen nein. Sorry, Lars. Aber trotzdem, ja, es ist ein Film, den ich so noch nie gesehen habe. Also wo sie es wirklich geschafft haben, das Verhalten von Tieren in eine fantastische Story zu integrieren, so dass es funktioniert. Also du hast wirklich das Gefühl, vor allen Dingen am Anfang, dass vor allen Dingen, wie die Katze sich verhält, extrem nah an tatsächlichen Verhaltensweisen von Katzen dran ist. Genau dasselbe würde ich auch für die Hunde sagen. Die Lemuren, Kapibara und Sekretärsvögel verhalten sich nicht so, wie sich tatsächlich diese Tiere verhalten, aber sie haben trotzdem genau die richtigen Tierstimmen benutzt. Das fand ich sehr toll. Der Filmemacher hat die Tiere wirklich so aufgenommen und hat dementsprechend dann die Tierstimmen reingebracht, um aber auch Emotionen zu erzeugen. Und das hat unfassbar gut funktioniert
Ich hatte das irgendwie letztens mitbekommen. Hast du mitbekommen, ob er seinen eigenen Hund auch wirklich genommen hat? Weil er hat ja einen Golden Retriever, Regisseur.
Das weiß ich nicht genau. Könnte ich mir vorstellen.
Ich kenne nämlich auch nur dieses Video, wo die Oscar-Nominierung verkündet wurde. Da saß er ja auf der Couch oder irgendwie mit seinem Apfel in der Hand. Und Lee's Flown ist so super happy, kaut da auf seinem Apfel rum und hackt irgendwann einfach seinen Hund, der halt bei ihm sitzt, der halt auch so ein Retriever ist.
Also er hat einen Hund und eine Katze. Und dadurch, dass das Budget des Films ja, ich glaube, 3,5 Millionen Euro waren oder so, glaube ich, dass, also ja,
so
von dem, was er gemacht hat da drin, kann ich mir schon vorstellen, dass er ganz viele Tierstimmen selbst aufgenommen hat. Also das nachträglich zu lizenzieren, stelle ich mir schwierig vor, deswegen denke ich mal schon, dass das alles selbst aufgenommene Sachen sind.
Wenn man
einen
Hund und eine Katze zu Hause hat, dann kann man ja auch direkt das Mikrofon ranhalten.
Ja, deswegen, genau.
Aber weiß jemand, ob das, also der wurde ja in Blender animiert und ich fand die Bewegung sehr natürlich, also die Tierbewegung, ob da mit Motion Capture gearbeitet wurde, weil...
Im Detail weiß ich es nicht. Ich glaube, es wurde eher mit Overlay gearbeitet, dass eben Tieraufnahmen verwendet hat und sozusagen da muss darüber, also sozusagen er hat keine Tiere in den, weil er hat ja auch gar nicht eine Motion Capture Box bei sich zu Hause in seinen Arbeitsbedingungen.
Wer weiß.
Sondern vielleicht hat er eine gehackt, aber nee, ich gehe stark davon aus und bei dem, was ich eben gesehen habe aus den, ich habe jetzt auch kein komplettes Making-of, sondern nur Ausschnitte eben ein bisschen gesehen, als ich mich da beschäftigt habe, hat er eben eher sozusagen Tieraufnahmen verwendet, um aus den Bewegungsmuster dann rauszuholen, die er dann eben reingesetzt hat in Blender und dann eben das gerendert hat.
Ja, also es ist einfach meiner Meinung nach ein wunderschöner Film. Also jetzt mal nicht nur bezogen auf die Tiere und wie die sich verhalten, sondern auch das Aussehen des Filmes. Die ganzen Hintergründe sind so liebevoll gestaltet. Der sieht einfach, für mich sah der im ersten Moment fast ein bisschen aus wie so ein Videospiel auch. Also wie so eine Katze, die durch ein Videospiel
sich bewegt. Da kann ich jetzt direkt einhaken und einmal kurz den Hater raushängen lassen. Weil das was ist, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat am Film.
Wirklich?
Ja, diese Blender-Optik. Ich habe mehrfach saß ich im Film drin und dachte, die Kamera fährt gerade so, dass ich jetzt gleich kommt eine Einblendung, kann diesen Knopf drücken. Wo ist mein Controller in der Hand? Ich will jetzt steuern. Ich war teilweise, also es gab Stellen im Film, wo ich tatsächlich genervt davon war, dass es ein Film war und kein Videospiel.
Okay, ja,
so,
fair.
Und auch ich immer wieder, auch so wie die Kamera teilweise positioniert ist. Und nein, ich will den Film jetzt nicht runtermachen oder so. Ich fand ihn trotzdem immer noch super süß und sehr schön. Aber das sind einfach die Sachen, die mir ein bisschen dann, wo ich halt so dachte, ich will jetzt hier den Schritt weitergehen und den Controller
ich
in die Hand
als Videospiel.
Ja, also
ich glaube, Lars möchte auch den Controller haben gerade.
Genau. Liegt natürlich auch wirklich ein bisschen daran, dass das halt vor nicht allzu langer Zeit mit Stray ein Spiel rausgekommen ist, wo man tatsächlich zum ersten Mal so richtig lebensecht eine Katze steuern konnte, noch dazu durch eine postapokalyptische Welt.
Ja.
Also da war natürlich die Vorlage ziemlich nahe.
Aber ich finde, dass die
aber
sehr
ich verstehe,
unterschiedlich
was aussehen. Du meinst. Es ist halt nicht so, es ist einfach keine Hochglanzanimation. Ne? Das sieht man halt ganz klar. Es ist jetzt kein der wilde Roboter. Aber was sie da in diesem wirklich sehr, sehr eigenwilligen Stil gemacht haben draus, ist wirklich bemerkenswert, finde ich, und einzigartig und hat wirklich ein Kunstwerk.
Ja, genau. Ich würde auch kurz noch was zur Kameratechnik sagen, dass wir eben mittlerweile auch bei 3D-Animationen unterschiedliche Herstellungsmethoden haben. Und wenn man jetzt so die Camera-Avatar-Filme ansieht, die haben halt pre-rendered Backgrounds, wo man eine Kamera direkt drin bewegen kann. Also sozusagen einfach eine Kamera mit demselben Handling und all den ganzen Optionen, die eine Kamera hat, während man mit Blender, so wie er damit arbeitet, halt nicht pre-rendert, sondern sozusagen die Kamerafahrt mit einprogrammiert und dann halt auch eben praktisch die Möglichkeiten hat, die eher für Computerspiele entwickelt wurden und deswegen hat er jetzt keine komplett neue sozusagen Darstellungsform gefunden, wie man mit diesen post-gerenderten Sachen umgeht, aber ja, das ist halt einfach ein Unterschied in der Herstellungstechnik, wie sehr die Kamera wie eine Kamera aussieht oder wie sehr sie wie ein Computerspiel-Bedienelement aussieht. Und unsere Sehgewohnheiten erkennen da halt schon sehr stark die Unterschiede. Und je mehr sophisticated diese beiden Methoden werden, umso mehr differenziert sich das Ganze auch.
Ja.
Ja. So, jetzt ist bei Lars ganz dunkel.
Da ist er wieder.
Bei Lars ist jetzt die Sonne untergegangen.
Die Sonne ist untergegangen, aber was wir das vielleicht noch machen könnten, ist ein bisschen was zur Story erzählen.
Ja, genau. Ich wollte da tatsächlich gerade auch nochmal drauf eingehen. Ja.
Weil das ist ja doch alles ein bisschen kryptisch und mysteriös so, ne?
Genau, also wir befinden uns eben schon in einer sehr dystopischen Welt, in der offensichtlich mal Menschen existiert haben. Diese Katze hatte scheinbar auch mal einen Besitzer, so wirkt es zumindest. Die Hunde sind auch alles sehr... Also es sind sehr rassetypische Hunde. Du hast einen Golden Retriever, du hast einen Shiba Inu, glaube ich, mit dabei, einen Schäferhund. Das sind
ist ein Jack Russell nicht auch mit dabei?
Jack Russell Terrier ist auch dabei. Also auf jeden Fall, genau. Es sind auf jeden Fall Hunderassen, die von Menschen gemacht wurden, mehr oder weniger. Ja. Also man merkt schon, dass das eine Welt ist, in der Menschen ursprünglich mal existiert haben. Du siehst auch noch diese alten Bauwerke. Die Menschen sind aber weg. Und es scheint, als wären die sehr plötzlich verschwunden, weil du hast die Katze in ihrem Haus, in dem sie lebt, wo offensichtlich ein Künstler gearbeitet hat, der Katzenskulpturen hergestellt hat aus Holz und der auch eine riesige Katzenskulptur kreiert hat, die auch immer noch im Aufbau sich befindet. Also die hat immer noch ein Gerüst dran. Du siehst also, die Menschen müssen plötzlich verschwunden sein. Und die Katze lebt so ihr Leben im Wald, fängt sich Fische, rennt vor den Hunden weg, die sie jagen wollen von dem Hunderudel mit dem Golden Retriever.
Klassisches Katzenleben.
Klassisches Katzenleben. Und sehr plötzlich kommt eine riesige Flutwelle. Und diese Flut wird wirklich existenzbedrohend in dem Sinne dargestellt, dass es nicht einfach nur eine kleine Flutwelle ist, sondern es wirkt, als würde die ganze Welt einmal untergehen. Als würde die gesamte Welt einmal unter Wasser gestellt werden und die Katze rettet sich mit dem Lemur, Capybara, Sekretärsvogel und dem Hund im Prinzip auf ihre eigene persönliche Arche Noah. diese Tiere sind natürlich alle extrem unterschiedlich und es ist am Ende eine Fabel darüber, dass man hauptsächlich eigentlich nur mit Teamwork überleben kann und dass man zusammenarbeiten muss, um Erfolg zu haben und eben auch was Schönes zu schaffen und zu überleben. Es ist eine Überlebensgeschichte, sehr liebevoll gestaltet, sehr süß. Und für mich war es aber auch einfach so, ich fand das so beeindruckend, dass dieser Film mich wirklich fast 90 Minuten lang komplett in seinen Bann gezogen hat, obwohl nicht ein einziges Wort gefallen ist und diese Tiere bei mir so viele Emotionen bewirkt haben. Und es ist eine sehr süße Geschichte, aber ich fand die Geschichte auch sehr, sehr traurig. Mhm. Also es war keine Geschichte, wo ich jetzt da saß und mir die ganze Zeit dachte, ach, wie schön, sondern es war auch tragisch. Und
es ist ein Thriller teilweise.
Ja, es ist auch teilweise ein Thriller.
Vor allem als Katzenfan.
Ja, das stimmt. Man hat die ganze Zeit Angst, dass die Katze stirbt, oder? Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass die Katze stirbt.
Ich wollte auf jeden Fall die Katze knuddeln die ganze Zeit.
Ja, sie war so süß. Och, die waren alle so süß. Also ich fand auch das Capybara ganz großartig.
Das war so herrlich. Ich sage einfach immer, ich penne jetzt. Egal was ihr macht, ich falle jetzt um und penne.
Ja, aber gleichzeitig eben das Capybara auch das einzige Tier war, das am Anfang wirklich dafür gesorgt hat, dass sie zusammenhalten. Also, dass sie irgendwie mal so ein bisschen hier aus dem Marsch kommen. Also, ich fand den Film wirklich, der hat mich richtig berührt. Der hat mich richtig, richtig berührt und ich finde es so schön, dass so ein Independent-Film, der ja wirklich auch mit so wenig Budget und mit so vielen Co-Produzenten, muss man auch mal dazu sagen, also da hängen so viele TV-Sender drin, da habe ich mich echt gefragt, wie die das geschafft haben, all diese TV-Sender da unterzukriegen. Ja,
und
wir haben
europäische Filmförderung.
Genau, europäische Filmförderung, wir haben Arte mit drin, ATBF in Belgien, LTV in Lettland, wir haben glaube ich noch Kanal Plus mit drin, das sind alles...
Wenn Arte drin hängt, hängt meistens auch Kanal Plus drin.
Ja,
ich habe das Gefühl, ich sehe die sehr oft in Vorspann auf jeden Fall, wenn dann zusammen. Ja. So, ich habe selten, dass ich nur einen von beiden sehe, tatsächlich.
Aber es führt ja halt auch eben der Erfolg und eben die auch sicherlich die breite Unterstützung und führt eben, und dass der Film nicht synchronisiert werden muss, ist sicherlich auch ein Faktor, dass es eben ist, also wenn der Film das Glück hat, nach dem Oscar zu starten, aber ich denke, wir können uns freuen und ich würde auch jetzt einfach sagen, wir empfehlen den Film und gehen zum nächsten weiter, weil wir ein relativ volles Kinoprogramm haben.
Der war so mal langsam hier.
Moment, Lars. Pass auf, Lars, sonst drehe ich ja einfach runter, ne?
Idee, aber wir müssen jetzt hier nichts abwürgen. Also
nein, aber
fassen wir zusammen. Es ist vor allen Dingen ein Film halt wirklich für alle, also ja, für alle Generationen. Ich habe den mit meinen Kindern gesehen und die waren genauso begeistert und fasziniert, vielleicht von anderen Dingen. Ich fand das Fantastische in die Richtung, in die der Film dann ja auch noch dreht und driftet, sehr, sehr faszinierend und interessant und sehenswert. Und es ist halt, wie du schon gesagt hast, halt eben ein Film ohne Worte und ohne Dialoge. Und er funktioniert trotzdem ganz hervorragend über diese fast 90 Minuten. Und ja, spricht halt einfach alle an. Und deswegen auch von mir eine absolute Empfehlung.
Genau. So, bei dir geht jetzt der Wind los. Ich mache einmal ganz kurz hier ein bisschen runter. Genau, guckt euch Flow an.
Er ist sehr warm.
Und auch nass.
Ja, ja, aber so im Herzen warm.
Genau.
Ist der ab 6 oder hat er keine Altersbegrenzung?
Das habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt.
Das weiß ich nicht.
Vielleicht weiß es Lars. Oh nee.
Für Leute, die es relevant ist, die können das rausfinden.
Das denkst du. Naja.
Ich weiß es auch nicht, aber wir empfehlen ihn für vielleicht nicht die ganz, ganz Kleinen.
Gibt schon, glaube ich, ein paar Sachen.
Er hat ein paar gruselige Momente.
Ja.
Genau. So, ich mache einmal kurz den hier. So, wenn der Lars jetzt eh schon da ist, dann spiele ich jetzt nicht den Lars aus der Dose ab. Aber dann würde ich einmal
das wäre weird.
Noch weiter in den Osten als Lettland gehen oder je nachdem nach Korea und mit Bong Joon-ho weitermachen und sagen, denn diese Woche startet auch endlich der neue Film von eben diesem Mann nach sehr langen Verzögerungen, weil David Zaslav ein komischer Typ ist oder sowas, gibt es nämlich diese Woche endlich Mickey 17 im Kino, die Verfilmung des Romans Mickey 7. Und weil ich letztens mit Arbeitskolleginnen schon davon hatte, warum heißt der Film denn 17 und nicht 7? Ich habe es jetzt nicht genau rausgefunden, aber ich vermute einfach, es ist, Bong hatte Bock, 10-mal Robert Pattinson öfter umzubringen.
Ja, alles größer, besser. Also der Film ist ja auch jetzt nicht unbedingt ausschließlich südkoreanisch, ne?
Nee, sondern halt ist die Hollywood-Version.
Amerikanisch. Und wie das halt immer so ist, ne? Amerika alles größer und besser machen und Hollywood sowieso. Und so haben wir es halt hier mit Mickey 17, der jetzt gerade auf der Berlinale lief und den Heiner und ich gesehen haben und auch wirklich toll fanden.
Den wir auch alle gesehen haben hier fast, Lars.
Ich weiß. Also, ich wollte trotzdem nur gerade den Einstieg machen hier quasi, damit ich mich dann wieder rausklinken kann, sonst windet es hier zu sehr.
Genau.
Genau, weil wir den auf der Berlinale gesehen haben, da war die große Premiere in der Berlinale Special Gala. Das ist eine schöne Gelegenheit, um halt Leute wie Bong Joon-ho oder auch Robert Pattinson auf den roten Teppich zu kriegen. Die gute Gelegenheit dafür auf jeden Fall. Und da hatte der seine große Premiere und hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist so, wir haben es so ein bisschen eingeordnet für uns als eine Mischung zwischen Snowpiercer und Okja. Und da könnt ihr jetzt gerne einsteigen. Also bei Bong Joon-ho habe ich natürlich irgendwie schon alles gesehen, bis auf Okja tatsächlich. Der ist ja Netflix-exklusiv, den muss ich noch irgendwie irgendwo nachholen. Der kam ja gar nicht ins Kino. Aber alles, was irgendwie ins Kino kam, von Memories of Murder angefangen, über Mother bis hin halt eben jetzt zu den aktuelleren Filmen, habe ich alles sehen können. Mit Snowpiercer hat er ja bereits einen englischsprachigen Film gemacht und mit Parasite einen Oscar gewonnen. Und das war ja tatsächlich dann eben sein letzter. Und die Tatsache, dass er halt eben so erfolgreich auch nochmal zurückgegangen ist in die südkoreanische Heimat, um dort einen Film zu machen, der dann halt, wie gesagt, bis zu den Oscars vordringt und die auch reihenweise abgeräumt hat. Und dann halt wieder jetzt nach Amerika zu gehen, das ist schon echt einzigartig. Also wenn man mal an John Woo denkt beispielsweise, der hat sich da sicherlich auch sehr erfolgreich mit verdingt, aber der hat dann auch weiterhin Filme in Amerika gemacht, bis er nicht mehr konnte dort und dann ist er wieder zurückgegangen. Und das ist doch ziemlich außergewöhnlich, dass ein Filmmacher halt so zwischen zwei Drehländern, zwischen zwei Sprachräumen auch pendelt.
Ja.
Cool, wollen wir über den Film reden?
Genau, so. Mickey 17. Wir sind im Jahre 2050.
Wir sind in der Zukunft.
Wir sind irgendwo in der Zukunft. Irgendwo ungefähr der Zukunft. 30 Jahre war, glaube ich, der Plan wahrscheinlich. Ist halt jetzt falsch, weil wir ein Jahr später releasen. Und es gibt Missionen, Kolonialisierungsmissionen der Erde aus in die Weiten des Universums auf fremde Planeten. Und wir folgen eben Robert Pattinson als Mickey Barnes, der Geldprobleme mit Kredithaien hat und irgendwelchen shady Leuten, die ihm nicht das Beste wollen für ihn und sein körperliches Wohl. Und deswegen heuert er mit seinem Kollegen, der dasselbe Problem hat, für so eine Mission an. Und damit er auf jeden Fall genommen wird, weil er sonst keine große Qualifikation hat, macht er das eben als Expendable, als sogenannter. Denn eine Sache, die man auf diesen Missionen macht, ist, dort kann man Menschen drucken, denn die Menschheit hat es geschafft, irgendwie Klone oder halt eben Drucker für Menschen zu machen und weil das auf der Erde verboten wurde.
Kleiner Disclaimer, und das gibt's aber nur auf diesem Schiff, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, weil, da wollte ich, das, okay, genau, es ist nämlich verboten auf der Erde, weil genau. sie es geschafft haben und deswegen gehen sie eben in diese Mission und dort können sie das machen, da auf den Schiffen ist das dann legal, weil es ist ja dann nicht mehr die Erde. Da sind dann moralische Sachen, das ist dann nicht ganz so wichtig. Und er heuert eben als genau dieser eine Mensch an, auf diesem Schiff anscheinend gibt es immer nur einen oder sowas, der das halt macht. Wahrscheinlich melden sich auch potenziell weniger Leute dafür.
Ich glaube, es hat sich einfach niemand freiwillig gemeldet.
Er war ganz eindeutig der Einzige. Die Leute waren eindeutig. Sehr froh, ihn getroffen zu haben.
Genau, ja. waren sehr happy und er dachte auch, es ist eine richtig gute Idee, das zu machen. Und wird dann eben auf dem Weg zu diesem Planeten, der auch Niflheim schon direkt heißt, kann man direkt auch ungefähr ahnen, wie es auf dem Planeten aussieht. War mein erster Gedanke auch, da 16 Mal umgebracht ungefähr oder 15 ja. Mal, je nachdem, weil er eben als menschliche Laborratte benutzt wird. Also sie schicken ihn teilweise unter einem Vorwand irgendwas zu reparieren an die Außenseite vom Schiff. Wenn er draußen ist, stellt er fest, ist eigentlich alles gut und sagt, ja nee, wir testen an dir nur, wie die Strahlung jetzt sich verhält. Sag uns bitte, wann deine Haut brennt, wann sie Blasen wirft, wann du blind wirst und wann du stirbst. So. Also er wird halt wirklich komplett ausgenutzt bis zum letzten. Ne? Es gibt auch im Trailer schon diese schöne Szene, wo er den Helm abnehmen muss auf dem Planeten und sie sagen, ja, atme ganz tief ein, stell dir vor, es ist ein tödliches Virus in der Luft, du atmest jedes Partikel davon ein, Schnitt, er kotzt irgendwie Blut gegen eine Glasscheibe, weil wirklich ein tödliches Virus in der Luft war.
Ja, und genau, also er stirbt zahlreich, wir sind halt in seiner 17. Iteration, als wir ihn kennenlernen.
Mickey 17.
Ja, genau, der ist halt schon bisschen desillusioniert, aber hat eben auch sein Leben da an Bord gefunden, hat eine Freundin, mit der er ja eine Beziehung führt und ja, es gibt allerdings auch das Verbot, dass von diesen Expendables mehrere existieren dürfen und durch einen Fehler kommt es dann, dass zwei Klone von ihm existieren und daraus entstehen dann alle möglichen Probleme, die wir nicht spoilern wollen, würde ich sagen.
Und für manche Charaktere auch nicht unbedingt Probleme sind.
Genau, und das Ganze und das
Nadja, die coole Sau, ja. die sich darüber freut.
Genau, das Ganze ja, ist halt auch auf diesem Exoplaneten, kommt es zum Kontakt mit den Geschöpfen, die dort vor Ort sind. Also es ist halt nicht nur ein, wir müssen uns nicht als einen Hard-Sci-Fi-Film vorstellen, bei dem es eben um nur die Spekulation über Technologie geht. Das ist eine
Komödie.
Das ist eine Satire ja. über halt die aktuellen faschistischen Trends in den USA, aber auch Korea, vielleicht weltweit, wo eben ja diese, was wenn Milliardäre den Weltraum kolonisieren, Gedanken weitergesponnen werden und eben dazu viele Parallelen aufgemacht werden von der Unterwanderung der durch eine religiöse Gruppe, was mit der Moon-Sekte in Korea halt ganz stark passiert ist, zu einem von Mark Ruffalo ganz großartig gespielten Trump-Stand-in als Kommandeur dieser Mission. Und man findet viele Parallelen zu Sachen, die passieren. Das ist sozusagen wie ein Star Trek aus einer faschistischen Gesellschaft, was da, wie man halt das in den Weltraum weiter gedacht, aber eben mit einer, ja, doch, ich würde sagen, deutlich erkennbaren antifaschistischen Grundhaltung. Man darf halt nur nicht für bare Münze nehmen, was die Figuren einem erzählen, sondern muss darauf achten, was in der Handlung tatsächlich passiert. Und dann ist da auf jeden Fall auch Botschaft drin. Und für mich hat es als Satire funktioniert.
Auf jeden Fall, das würde ich alles so unterschreiben. Ich würde auch nochmal Toni Collette loben als die Frau und Enablerin von Kenneth Marshall, dargestellt durch Mark Ruffalo, also diesen Sektenführer Trump-Karikatur-Verschnitt.
Genau, mit den roten Basecaps und allem.
Genau, also Toni Collette ist fantastisch und sowieso finde ich der ganze Cast war super. Also sie haben es geschafft, die Comedy absolut rüberzubringen. Und wie du schon gesagt hast, es ist überhaupt nicht flach. Also es ist eine sehr gute Satire. Aber auch ein bisschen zu real. Also bei vielen Szenen mit Mark Ruffalo hat man sich einfach so sehr an Trump erinnert gefühlt. Das ist
ja,
war dann schon nicht mehr lustig.
Also ich fand es tatsächlich an manchen Stellen schon ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu flach fand, aber eben halt ging schon in die Richtung, ich war ja okay, ne? Ich verstehe schon alles, was das machen will, aber es hätte, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht hält es sich auch für smarter, als es ist an manchen Punkten. Und Das ist vielleicht ein komischer Kritikpunkt, aber mein Anführungsstrichen größter Kritikpunkt war, dass ich das Ganze vor einem Jahr deutlich lustiger gefunden hätte, weil es eben weiter weg gewesen wäre. Und ich so halt doch sagen muss, viele von den Dingen sind zwar hier in Outer Space und das Setting ist sehr weit weg von unserem Lebensrealität, aber die Dinge, die passieren, sind mir dann doch teilweise zu nah dran, wo ich so bin, irgendwie kann ich jetzt gerade nicht so richtig drüber lachen, weil ich das Gefühl habe, mich würde es halt nicht wundern, wenn so eine Scheiße nächste Woche in Amerika passiert. Einfach.
Ja, es ist, aber das ist die Art von Satire, die es ist und glaube ich auch sein will. Also ganz nah am Zeitgeist.
Das weiß ich halt nicht, weil es ja wie gesagt ursprünglich geplant war, dass er letztes Jahr im März schon rauskam und dann wäre er halt doch immer ein bisschen weiter weg gewesen. Und ich glaube, dann hätte ich zumindest mehr zu lachen gehabt.
Ja, man hat jetzt auch nicht so sehr damit gerechnet, dass es so absurd wird, ne?
Ja, ich glaube auch. Vielleicht hat einfach Bong Joon-ho nicht damit gerechnet. Er dachte sich so, das ist weit genug von der Realität weg. Mhm. Und dann war halt, hat Amerika sich gesagt. Genau, du bist auch noch da. Du möchtest auch nochmal einhaken.
Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur bestätigen quasi, dass das ja auch das ist, was gute Science-Fiction eigentlich ausmacht. Ne? Wenn sie eben die Gegenwart reflektiert. Und das macht Bong Joon-ho ja wirklich ganz hervorragend hier eben im Gewande eines Science-Fiction-Films eben aktuelle Themen verhandeln. Und das ist doch eine große Leistung, finde ich. Er hat ja auch selber das Drehbuch bearbeitet, also dass das die originale Buchvorlage bearbeitet für den Film. Und das ist schon echt bemerkenswert, finde ich.
Ja, also ich sag mal für alle Außenstehenden, wenn ihr euch wundert, was die Geräusche waren, das war chinesisches Karaoke auf dem Mekong bei Lars.
Nee, das ist jetzt laotisch hier.
Also Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen.
Nee, er hat vorhin gemeint, das sind... Das
ist nicht mein Balkon. Ich habe kein Zimmer am Mekong. Ich bin vor euch extra runtergegangen an den Fluss. Und hier fahren jetzt die Boote vorbei.
Da ist Karaoke. Genau. Er hat das irgendwie bearbeitet. Ja, ich weiß nicht. Ich fand trotzdem, ich hatte trotzdem einfach meinen Spaß. Ich habe mir nur manchmal eben gewünscht, dass es nicht ganz so real ist. Ich dachte mir so, ich mag so meine...
Also wenn ich so an dieses... an die Tauben, an das Taubenmaskottchen denke.
Der Typ ist, ja.
Überhaupt nicht. Also so.
Aber da würde es mich halt auch einfach nicht wundern, wenn der in echt existiert nächste Woche. Mit einem anderen Tierkostüm potenziell. Aber genau, weil es gibt bei der Einschreibung gibt es nämlich so die ganzen Leute, die unbedingt auf dieses Schiff wollen, aufgrund, das sind wie die Trump-Hats, die Magerleute, die unbedingt mit wollen. Und irgendwann gibt es einen von denen, den man dann wieder sieht in einem Taubenkostüm. Und es ist sehr unterhaltsam, irgendwo zwischen cringe und ich find's wirklich lustig. Und auch zwischen die ganze Zeit so, mich würde es halt nicht überraschen, wenn nächste Woche irgend so ein Typ neben Trump auftaucht oder sowas in irgendeinem Tierkostüm.
Es ist natürlich total schwer, eine Satire zu machen, wenn die Zeiten so satirisch sind.
Genau.
Keine Satire fassen kann eigentlich.
Aber ja, es geht, glaube ich, auch ein bisschen darum, eben zu zeigen, wie lächerlich diese Kolonisierungspläne sind. Ob man jetzt nach Alaska oder nach Niflheim in den Weltraum fliegt, das ist oder nach Grönland, das ist halt alles es sind ähnlich illusorische Vorstellungen und ja.
Genau. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist lohnt sich da auf jeden Fall ins Kino zu gehen. Also
macht Spaß.
Und ich würde jetzt auch gar nicht weiter noch erzählen, was passiert, weil ich habe auch in anderen Zusammenfassungen schon, wo ich so meinte, das ist mir einfach alles ein bisschen zu viel. Weil ich finde es schon ganz schön, dass gerade die zweite Hälfte vom Film dann vielleicht doch noch ein paar Sachen macht, die wir jetzt nicht gesagt haben oder so.
Ja, es hat Überraschung.
Genau, der Film darf ja auch noch Überraschung parat haben. Ich würde ihn trotzdem empfehlen und sagen, geht da rein. Selbst wenn er euch am Ende vielleicht nicht gefällt oder sowas, würde ich trotzdem sagen, bereut man es nicht zwingend.
Robert Pattinson kann man sich schon mal anschauen.
Genau, das anzugucken. Man hat einfach mit allem Spaß, was da passiert. Ich glaube, Mark Ruffalo und Toni Collette, die hatten auch einfach massiv viel Spaß,
diesen
Scheißdeck zu spielen. So, das ist schon sehr fantastisch. Und Robert Pattinson macht eh immer Spaß zuzugucken, finde ich.
Ja, die sind alles Schauspielende, die in ihrer Weirder Dude-Ära angekommen sind und sich da gegenseitig hochschaukeln. Das ist schon gut, aber genau, geht rein, seht es euch an und habt politische Gedanken dazu. Mickey 17, sehenswert.
Genau. Lars, hast du noch abschließende Worte?
Nein, nichts zu melden, danke, ich schweige.
Wunderbar. So.
Alles bestens und alles genau gesagt, also angucken, macht Spaß.
Wundervoll. Ich würde dich dann, Anni, wir haben noch einen Film, den du auch noch gesehen hast, sonst wollte ich dich jetzt schon in deine gute Nacht verabschieden oder sowas, weil bei dir ja schon die Sonne untergeht. Das war Mickey 17. So. Und wir machen direkt weiter mit anderer Politik. Nicht Korea, nicht Amerika. Ich würde mal nach Frankreich gehen. glaube, den hat Lars gesehen und Lisa Marie. Ja. Wir haben uns die unerwünschten Le Indiserable oder Bâtiment Saint angeguckt. Den zweiten oder dritten, ich weiß gar nicht, der wie viele Langfilm das ist, auf jeden Fall der Nachfolge.
Der zweite
Langfilm, nämlich, klar.
Der zweite, ja. Genau.
Von Lutch Lee.
Le Miserable gesehen.
Aber mit Sicherheit. Also ich Lisa schon. Lisa Entschuldigung.
Ich habe ihn
den nicht gesehen.
Ich habe ihn leider nicht gesehen. Aber ich will ihn jetzt auf jeden Fall sehen, nach dem zweiten.
Ja. Der ist wirklich ganz schön großartig. Du hast aber jetzt Les Indiserables nicht gesehen, ne, Flo?
Doch, ich habe den auch geguckt. Ich gerade gesagt.
Ach so, okay.
Wir drei haben den gesehen.
Wir drei haben den gesehen, genau. Ja, Lutch Lee, ein Mali geborener Filmemacher oder vielmehr kommen seine Eltern daher. Ich glaube, er ist dort auch geboren tatsächlich, aber aufgewachsen in Frankreich. Und tatsächlich, ja, weiß er von, wovon er redet und wovon er berichtet, wenn er jetzt so Filme macht wie eben Les Miserables, der ja bereits in einer der Banlieues von Paris spielte, in einem sozialen Wohnblock, wo ja eigene Gesetze herrschen und zwei Polizisten versuchen sich da irgendwie durchzumanövrieren. Der war ja schon wirklich bemerkenswert und hat 2019 oder so?
19, genau.
Genau. Den Jurypreis in Cannes gewonnen, also den großen Preis der Jury, das Erstlingswerk, das Debütwerk von Lutch Lee und schließlich auch eine Oscar-Nominierung. Und jetzt hat er halt eben so den quasi Nachfolger vorgelegt. Les Indiserables spielt wieder eben innerhalb einer marginalisierten Gruppe. In diesem Fall sind es die Bewohner eines sozialen Wohnungsbaus in den Banlieues. Das ist halt ja ein Umfeld, was ihm vertraut ist und wo er wirklich sich auskennt. Und hier finde ich es halt eigentlich schon bemerkenswert, wie dieser Film einsteigt. Ich fand das so klasse. Der ist halt wirklich ganz anders als Les Miserables. Er zeigt halt ein eher intimeres Umfeld, finde ich, so von den Figuren. Er zeigt auch zwei verschiedene Seiten. Er zeigt auch beide Seiten eigentlich der Medaille. Auf der einen Seite eine junge Bewohnerin, die versucht, etwas an den Zuständen zu ändern. Und auf der anderen Seite den Bürgermeister oder den zumindest designierten Bürgermeister.
Interimsbürgermeister.
Genau.
Ja, Interim, genau. Der eben beschließt, das Haus zu räumen. Und am Anfang sehen wir halt irgendwo auch die beiden verschiedenen Seiten gleichberechtigt, mehr oder weniger. Aber das kippt dann ja irgendwann, weil ganz klar ist irgendwo, wo Lutch Lee auch seine Sympathien hat. Und dann geht es halt wirklich eher mehr um die junge Frau, die wir hier begleiten. Habi heißt sie. Aber ich fand das schon so bemerkenswert, wie dieser Film einsteigt, wo am Anfang halt eben dieser Sarg der Großmutter durch das Haus manövriert wird und das über viele Stockwerke hinweg und einfach zeigt, wie, ja, dass das halt selbst den Menschen im Tod noch keine Ruhe gegönnt ist.
Es unterstreicht ja auch einfach diesen ganzen Struggle, der einfach nur von diesem Haus ausgeht. Also davon, dass sich niemand darum kümmert, ob die Fahrstühle funktionieren, ob das Licht geht. Also halt dieses Problem, dass die Einwohner so komplett alleine gelassen werden und es ja eigentlich darum geht, sie loszuwerden. Also was ich so als Grundfrage gespürt habe in dem Film, war im Grunde, wenn die Polizei dich misshandelt, wen rufst du dann um Hilfe? Also so diese Ohnmacht, wenn du vom System unterdrückt wirst und du einfach von heute auf morgen aus deinem Haus geschmissen werden kannst. Was gibt es da zu tun? Und Habi, die zentrale Figur, der wir folgen bei ihrem Versuch, was zu verändern, sich politisch zu engagieren, finde ich, also war für mich wirklich so dieses Bild von Resilienz. Also sie ist anders als ihr bester Freund, nicht wütend geworden. Sie war irgendwie immer an so einem Punkt von, ja, wir müssen irgendwie unsere Frau stehen gegenüber dieser Unterdrückung und irgendwie Wege finden, was zu tun. Aber da ist auch einfach so viel, ich finde, man merkt total, wie die Figuren angelegt sind als Menschen, die einfach schon sehr viel in ihrem Leben gelitten haben unter dem System. Und Habi ist da, finde ich, ein toller Charakter, der der das darstellt. Also was das alles fordert, sich dagegen zu stellen, gegen die Unterdrückung.
Ja, und es ist, das fand ich im letzten Film schon so krass, es fühlt sich aber oftmals einfach immer an wie eine Dokumentation fast schon. Hm. Also man hat immer das Gefühl,
dass... Sehr realistisch.
Genau, es ist halt alles, ist alles in, realistisch gefilmt. Das, du hast auch bei jeder der Figuren irgendwie das Gefühl, ja, das sind einfach die Leute von dort. Er hat einfach gefühlt einfach eine Kamera aufgestellt und hält halt ganz arg den Finger in die Wunde, wo halt Sachen schieflaufen. In seinem Fall hauptsächlich in Frankreich, aber ich habe das Gefühl, das sind auch viele Sachen, die man auch aus Deutschland teilweise kennt oder eben halt von überall einfach, dass eben genau das das Problem ist. Hier dann auch noch mit diesem Interimsbürgermeister, der ja dann auch eher seine Macht eher gefühlt ausnutzt, als dass er irgendwas, also ich habe nicht...
Ja, der geht ja, der ist ja total, total naiv und jung, wird er beschrieben. Er ist ja, also er ist Arzt.
Ich habe immer das Gefühl,
was ich auch interessant finde.
Ja.
Also, dass er so empathielos irgendwie mit seinen BürgerInnen dann umgeht, aber eigentlich als Kinderarzt.
Ja, ich hatte von ihm aber nicht das Gefühl, dass er naiv ist, sondern dass er einfach teilweise eher auch berechnet ist und das halt einfach gnadenlos ausnutzt. Hm. So, also gerade.
Ja, aber es ist.
Gerade wenn es um die Räumung von diesem Gebäude geht. So, es ist ja wirklich so, dass er da Vorwände benutzt und Sachen vorschiebt, um eben einfach seinen Willen durchzudrücken, weil er sagt, er ist ja als Bürgermeister, er kann es machen. Also.
Aber er wirkt halt, das finde ich interessant, er wirkt halt nicht so wie so ein, also jemand, der halt einfach schon Faschismus lebt seit Jahren, sondern da irgendwie auf einmal in so eine Machtposition kommt und einer Gruppe, also der Stadt sozusagen helfen möchte und dieses Problem mit diesem Gebäude lösen möchte und mit den Leuten, die da wohnen. Und viel mehr scheint er darüber nicht nachzudenken. Deswegen ist es schon, würde ich ihn schon als naiv bezeichnen. Also natürlich das, was er tut, was er im Endeffekt entscheidet, ist ja, also ist menschenfeindlich. Aber genau, die Frage ist halt, wie er, also aus welchen Gründen. Da würde ich auch so ein bisschen Kritik ausüben an dieser Figur, weil ich mich das dann wirklich gefragt habe. Und interessanterweise, kleiner Einschub, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen, der die Figur komplett in Schutz genommen hat. Was ich sehr eigenartig fand. Also wer auch immer diesen Wikipedia-Artikel geschrieben hat, hat einen anderen Film gesehen als ich.
Den englischen Wikipedia?
Den deutschen.
Ja, daran liegt's.
Das würde mir, das wundert mich auch gar nicht.
Da sollen Frauen nicht so stattfinden.
Also das hat mich ein bisschen geschockt.
Genau.
So. Ah, ich bin noch da.
Lars, wie ging's dir so?
Es ist eine sehr ambivalente Figur und die soll ja auch so sein, wirklich. Also die hat ja am Anfang, wie gesagt, auch einen eigenen Spotlight und er zeigt den Film ja, wie gesagt, gleichberechtigt aus beiden Perspektiven am Anfang und man sieht sein Umfeld und man sieht auch doch durchaus irgendwo, dass er vielleicht naiv ist, aber dass er auch durchaus was Gutes will. Aber wir haben dann irgendwann diesen Punkt, wo es kippt, als es dann auch irgendwo um seine eigene Person und um sein eigenes Leben geht, als sein Auto da und seine Frau und überhaupt er auch
das halt nicht sein Auto.
Genau, er irgendwie im Mittelpunkt, also in den Bedrohungslager halt auch gerät und so. Und da hört für ihn der Spaß auf.
Aber es ist ja nicht mal sein Auto tatsächlich. Also ich würde auch, also ich habe tatsächlich...
Der Vizebürgermeister, sorry, das ist auch noch eine interessante Figur.
Den fand ich nämlich auch sehr spannend, weil der Vizebürgermeister nämlich dann dieses Narrativ ist von, also mein bester Vergleich ist Haussklaven in irgendwelcher Sklavereigeschichte oder sowas. Es ist, ja, aber es ist halt der eine Schwarze, der aufgestiegen ist und
der,
dann teilweise...
In Anführungszeichen der gute Ausländer.
Genau, das erste gute Ausländer. Ihn mögen die ganzen Weißen, die da irgendwie entscheiden, aber er prügelt dann einfach auf die anderen Leute. Ihm wird ja, glaube ich, in den ersten 10 Minuten oder sowas sogar schon gesagt, wenn er mit Habi beim Essen sitzt und sie irgendwie ein Anliegen an ihn hat und er dann so ist, ja, die soll mal arbeiten gehen und sowas und sie auch zu ihm sagt, sind deine Eltern nicht auch hierher gekommen? Und er dann halt irgendwie sagt, ja, aber meine Eltern haben gearbeitet. Ihr seid alle faul, so ungefähr. Mhm. So die ganzen jungen Leute, die jetzt reinkommen und sowas. Und das fand ich auch eine fast schon die interessantere Figur als diesen komischen weißen Interimsbürgermeister. Den habe ich nämlich tatsächlich nicht wirklich als ambivalent wahrgenommen. Den fand ich einfach nur kacke die ganze Zeit. Ich fand den nur doof. Muss ich ehrlich zugeben.
Ohne den Film gesehen zu haben, aber mit so Liberalismus scheint er mitzuschwingen, weil er, also es klingt halt wie eine sehr liberale Figur mit so, ja, scheinbar naiv, aber er will auch gar nicht mehr wissen, gefühlt. Mhm. Und bis es für ihn persönlich wird, ist er sehr für Menschenrechte, aber dann schwingt es um. Also ist das vielleicht eine Symbolfigur einfach dafür?
Ja, aber er hatte auch echt genug Momente. Er hatte im Film echt genug Momente, wo er hätte sagen können, wartet mal, sollten wir jetzt wirklich die ganzen kleinen Kinder hier an Weihnachten aus dieser Bude schmeißen?
Genau, das ist nämlich auch noch ein Punkt, dass es an Weihnachten er Leute räumen lässt, ganze Familien, und denen 5 Minuten Zeit gibt, ihre Sachen zu packen. Und das ist halt schon, wo ich sage, nee, da hört für mich halt jede Sympathie
irgendwie
auf.
Das ist nicht
naiv,
das ist einfach nur
das
böse.
Das bewusst kalkulierend und scheiße. Ja. So.
Aber der Film nimmt ja auch den Fokus halt wirklich die Habi.
Genau, sie ist
ihren Kampf, ne?
Also ihr Kampf ist die
zentrale. Ich finde den Film wirklich sehr, sehr nachhaltig und nachwirkend wirklich, wie realistisch und brutal er halt auch wirklich dann mit den Figuren und der Geschichte halt umgeht. Also das ist schon echt ziemlich, ziemlich bitteres Stück Kino in jedem Fall auch.
Genau.
Aber
das kann Lutschli ja auch. Genau, das ist sehr sehenswert. Bâtiment Saint, die Unerwünschten. Viel Spaß oder so dabei. Ich sag jetzt schon mal danke, Lars, weil ich werde jetzt in die Musik gehen und danach habe ich dich nur noch aus der Dose und entlasse dich in einen entspannten Abend am Mekong.
In die Dose.
Genau.
Ja, liebe Grüße von hier.
Genau, passend nämlich zu Bâtiment Saint habe ich einfach mitgebracht NWA Factor Police. Das ist einfach, das finde ich.
Da gibt es aber genug französische Rap-Songs zum Thema.
Ich weiß, aber wir nehmen jetzt den.
Zur Feier des Tages.
Genau, das auch noch. Also, viel Spaß mit der Musik und auf Wiedersehen, Lars, und danke fürs Dasein. Tschüssi.
Soll ich Ihnen was sagen? Sie gefallen mir.
Danke, ich mir auch.
Genau, wir gefallen uns auch, glaube ich.
Wir haben Spaß.
Genau, ihr seid immer noch bei Filmriss, dem Kinomagazin. Und wir sind immer noch mittendrin in den, wo sind sie? Ich krieg's nämlich auch nicht immer hin.
Die Filmstarts der Woche.
Genau.
Das kann ich auch einfach sagen.
Filmstarts der Woche.
Dafür haben wir Yvette.
Mensch, ich wollte auch mal Yvette sagen. Okay.
Genau, ihr habt nämlich noch einen Film gesehen. Also ich glaube vor allen Dingen Lisa und Lisa in dem Fall, wenn mich gerade nicht alles täuscht.
Ja.
Den Dr. neuen Lisa. Film von, wie heißt der, Hasanovic Edin?
Das ist, oder? Oh Gott,
Michel?
Ja,
Michel Hasanovic.
Michel Hasanavicius.
Vicius. Genau. Auch bekannt für OSS 117, Teil 1 und Teil 2. Deswegen meinte ich vorhin den Oscar-Gewinner, der auch Klamauk-Regisseur ist.
Ah, okay.
Der nämlich für die Artist den Oscar gewonnen hat, zwei Agenten-Klamauks gemacht hat mit demselben Hauptdarsteller und jetzt, soweit ich weiß, einen sehr ernsten Animationsfilm gemacht hat.
Also wir haben hier heute einen zweiten Animationsfilm, der absolut nicht Flow ist. Und zwar geht es um das kostbarste aller Güter. Das basiert auf einem Jugendbuch von Jean-Claude Grumberg. Und ist ein französischer Film eigentlich ursprünglich, genau. Es ist ein französischer Film, geht 81 Minuten und es geht um ein Holzfäller-Ehepaar, das in den 40er Jahren in Polen lebt, in der Nähe von Auschwitz. Das kann man auch gleich so sagen, weil es ist ein es ist ein Film über den Holocaust, würde ich mal so.
Garant für gute Laune.
Ja, schon mal so grob zusammenfassen. Wir haben hier eine Holzfällersfrau, die sich schon. Startet ein bisschen wie so ein Märchen. Es gibt einen Erzähler, der halt von dem Holzfäller und seiner Frau erzählen. Und die Holzfällersfrau wünscht sich so sehr ein Kind, weil sie haben offensichtlich ihr Kind verloren.
Oder mehrere, glaube ich,
sogar. Oder sogar mehrere Kinder verloren. Das wird nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall haben sie kein Kind mehr und sie ist jetzt langsam schon ein bisschen zu alt, um noch schwanger zu werden. Und sie wünscht sich so sehr ein Kind. Und jedes Mal, wenn die Güterzüge mit den Juden an ihrem Haus vorbeifahren, betet sie zu den Göttern des Zuges, dass die ihr doch ein Kind schenken sollen. Und tatsächlich findet sie an einem Tag, während sie gerade Holz sammelt, ein kleines Baby im Schnee, das von einem verzweifelten Vater aus dem Zug geworfen wurde. Und nimmt es bei sich auf und möchte es großziehen. Ja.
Das Mensch, ist, da kommt richtig gute Laune auf.
Ja, da kommt richtig gute Laune auf. Es ist ein sehr emotionaler Film, finde ich persönlich. Also wir kriegen hier auch wirklich verschiedene Geschichten beleuchtet. Also unter anderem die von der Holzfällersfrau, aber eben auch in einer parallelen Storyline so ein bisschen, was mit der Familie des Mädchens passiert in Auschwitz. Auch wie der Vater, der Holzfäller, sich erst dagegen weigert, dieses Mädchen zu haben, weil sie ist eine Herzlose und er glaubt nicht, dass sie ein Herz hat. Und dann nach und nach sich dann aber doch in dieses kleine Mädchen verliebt und sie auch als seine Tochter ansieht. Aber eben auch mit den Problemen, mit denen sie dann zu kämpfen haben, wenn Leute potenziell herausfinden, dass das eben nicht ihr Kind ist, sondern ein jüdisches Kind. Ich fand den Film sehr, sehr schwer einfach. Also ich glaube, dass der so 43 spielt, weil ich glaube tatsächlich, dass hier auch dieser sehr, sehr kalte Winter von 43 auf 44 porträtiert wurde. Und der spielt so in einem Zwei-Jahres-Zeitraum, würde ich sagen, in den ersten 70%
Genau, es gibt noch einen Zeitsprung.
Genau, es gibt später einen Zeitsprung, aber an und für sich spielen wir innerhalb von 2 Jahren bis zum Ende des Krieges. Und ich fand diesen Film sehr heftig, trotzdem aber auch so gemacht, dass man ihn sich angucken kann, mitkriegt, was es für ein Horror da ist. Aber ich fand es gut gemacht, dass es nicht so unfassbar explizit war die ganze Zeit. Also das finde ich eben so stark, wenn Animationsfilme für so eine Geschichte eben auch genutzt werden, falls man sich so ganz harten Tobak einfach nicht so angucken kann. Also ich beispielsweise bin eine Person, die sich Holocaust-Filme nur schlecht, also je nachdem, wie sie sind, schlecht angucken kann. Ich habe es zum Beispiel nie geschafft, Der Pianist zu Ende zu gucken, weil das einfach was für mich ist, wo ich so eine heftige emotionale und körperliche Reaktion drauf habe, dass ich die nicht gucken kann. In dem Fall war das ein Film, den ich zu Ende geschafft habe. Ich war danach sehr zerstört, aber er war auch ein Film, der nicht nur darum ging, dass der Holocaust passiert ist, sondern es war auch ein Film über Liebe und über Hoffnung und ja, im Großen und Ganzen meiner Meinung nach einfach ein starker Film.
Dazu vielleicht passend, ich habe ein Interview gelesen mit dem Regisseur und es war wirklich so gedacht, dass durch die Animation, durch dieses Märchenhafte, also es ist ein, vom Look her, es ist 2D-Animation und das hat halt auch was von so einem Kinderbuch. Also sehr schöne gemalte Hintergründe und relativ simple Animationen. Und genau, also er hatte gesagt, dass es auch die Intention war, den Film für eine jüngere Audience guckbar zu machen, was ich super finde und was, finde ich, auch funktioniert hat. Also ich habe auch geheult. Ich war auch nach dem Film komplett fertig, aber ich dachte auch, das wäre eigentlich ein Film, den hätte ich wahrscheinlich auch in der Schule gucken können, ja. und hätte da, wäre davon jetzt nicht traumatisiert worden, aber hätte auf jeden Fall nochmal den Holocaust auf andere Weise besprochen, gesehen und halt da auch irgendwie andere Emotionen nochmal verbunden gesehen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, es geht um Liebe. Es geht um Liebe, es geht darum, dass wenn Menschen sich gegenseitig helfen, sie auch den, sozusagen das gegenseitige Überleben sichern können und dass es halt eben nicht nur Hass in der Welt gibt. So. Genau, und das würde ich sagen, hat der Film absolut geschafft. Also dass er für eine breite Zuschauerschaft schaubar ist und es auch, also es wird auch nie explizit, also es wird jetzt auch nie irgendwie was übererklärt. Ja. Sozusagen, ne? Also es hat schon sowas Märchenhaftes und ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, die Geschichte ist ja fiktional. Also dieses Jugendbuch, wo halt diese Grundgeschichte drin ist, Baby wird aus dem Zug geworfen und gefunden, das könnte natürlich so passiert sein, aber es ist aber nicht. Genau. Es ist eine fiktionale Geschichte und trotzdem ist es halt eine perfekte,
ja,
es perfekte ist trotzdem, Geschichte für diese Zeit.
Genau, man hat halt trotzdem das Gefühl, das hätte wirklich auch so passieren können. Genau. Das hätte einfach wirklich jetzt auch eine echte Geschichte sein können. Ich finde vom Gefühl her, was der Film, womit er vielleicht vergleichbar ist, auch wenn er überhaupt nicht so ist wie dieser andere Film, ist es ein bisschen wie Das Leben ist schön. Man kann den gucken und ist danach zwar zerstört, aber nicht grundlegend so, oh Gott, was habe ich hier gerade geguckt?
Ich war nach Das Leben ist schön hauptsächlich wütend, aber das ist ein anderes Thema.
Gut, okay, aber an und für sich trotzdem finde ich, dass, also das geht in so eine ähnliche Richtung, dir den, also vor allen Dingen auch einer jüngeren Generation potenziell den Holocaust näher zu bringen, ohne und darüber eben auch aufzuklären, ohne gleich in extrem explizite
Bilder
reingehen zu müssen.
Ja, auf jeden Fall, das ist auch was wert, dass, solche Dinge zu schaffen.
Aber genau, ich würde jetzt nochmal den Lars abfahren und zwischendurch noch Sachen in Erfahrung bringen. Der hat nämlich noch Bolero gesehen und wird euch darüber jetzt noch was erzählen und ich wünsche euch viel Spaß damit.
Der Bolero von Maurice Ravel ist sicherlich, ja, eines, wenn nicht sogar das erfolgreichste und bekannteste Musikstück, das hier komponiert wurde. Am 7. März jährt sich nun der Geburtstag von Maurice Ravel zum 150. Mal und passend dazu kommt ein Film über die Entstehung dieses Werkes in die Kinos. Es folgt einem jungen Maurice Ravel, der in ärmlichen Zuständen versucht, an Geld zu kommen und sich in der High Society von Paris umtut und dort auf die Tänzerin Ida Rubinstein trifft. Und sie gibt ihm den Auftrag, ein Stück zu komponieren, eine Suite zu komponieren für ihr Theaterstück bzw. ihre Ballettaufführung. Und das Ganze soll sehr lasziv sein, soll sehr erotisch sein und ja, wie wir das alle kennen, so als Freelancer, ja. Ravel schiebt das Ganze noch ewig irgendwie vor sich her und als es dann wirklich tatsächlich die Deadline sich nähert, muss er halt irgendwas komponieren und auf diese Art und Weise ist dann tatsächlich der Bolero entstanden, wenn man dem Film Glauben schenken darf. Der inszeniert das auf jeden Fall sehr authentisch. Im Stil der Zeit ist auch gut gespielt in der Hauptrolle, finde ich hier, von Raphael Personas. Den kennt man zum Beispiel aus Anna Karenina oder aus Die Prinzessin von Montpensier. Gedreht das Ganze an Fontaine und die kennt sich ja auch aus mit Biografien über bekannte Persönlichkeiten. Coco Chanel war beispielsweise eine davon, die sie in der Vergangenheit inszeniert hat. In den Nebenrollen hier noch Vincent Parès zu sehen, Emmanuel Devaux ist hier mit dabei, die legendäre, und Jeanne Balibar. Und ja, das Ganze leidet so ein bisschen unter dem Problem, dass die Hauptfigur nicht wirklich grundsympathisch ist. Also Maurice Ravel ist wirklich eher einer, der sehr in sich gekehrt ist, sehr introvertiert und grüblerisch und Selbstzweifel geplagt. Und das macht es nicht unbedingt zu einem großen Freudentanz, den man hier irgendwie vollführt, zum Bolero. Aber man merkt schon, wie Kunst funktionieren kann. Also als wirkliche Eingebung, als einen Moment des Geniestreichs, auf den man warten muss, der nicht zu jedem kommt. Aber wenn er kommt, dann kann da wirklich was Großes draus entstehen, wie es halt eben hier im Fall des Bolero geschehen ist. Hatten wir auch gerade noch in Die Leisen und die großen Töne tatsächlich das gleiche Stück Bolero hier, was dann ja von einem Werkschor aufgenommen wurde oder einer Werkskapelle. Und ja, das zeigt mal wieder einmal mehr, wie bekannt und ja einflussreich dieses Stück weltweit gewesen ist und auch immer noch ist, nicht nur im französischen Sprachraum. Beispielsweise Koji Kondo, ja, der Komponist der berühmten Legend of Zelda Titelmelodie und vieler, vieler weiterer Melodien für die Nintendo-Spiele. Der wollte eigentlich den Bolero damals nutzen als Titelmusik für das erste Legend of Zelda. Das war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht Public Domain. Und aus diesem Grund musste er dann dieses Stück umkomponieren. Und so ist dann die berühmte Zelda-Titelmelodie entstanden. Ne? Schöner kleiner Fun-Fact am Rande. Bolero, vielleicht nicht ganz so viel Fun, aber auf jeden Fall ein interessanter Einblick in die Entstehung eines großen Musikstücks von Anne Fontaine, ab dieser Woche in den Kinos zu sehen.
Wundervoll. Dankeschön, Lars. Wir haben jetzt noch zwei Kinostarts, die wir gesehen haben. Habe ich das richtig im Kopf? Oder einen?
Einen.
Wunderbar, den hast nur du geschafft, Jasmin.
In der Tat, ich habe September und July, beziehungsweise September Sass im Englischen. Das ist halt einer von diesen Filmen, die deutscher und englischer Titel unterschiedlich sind, aber beide englisch.
Ja, aber ich finde September und July ist tatsächlich mal ein schöner deutscher Titel, damit kann ich leben.
Ich musste direkt an May December denken.
Ja, tatsächlich auch. Am ersten Mal habe ich gedacht, gibt es eine Fortsetzung von May
December? Ja, das nicht ganz, aber es ist ein Film, der verstörend ist. Ist von Ariane LaVey, die Frau von Yorgos Lanthimos sage ich am Feministischen Kampftag nicht, um irgendwie sie gering zu schätzen, sondern einfach zu sagen, die haben einen ähnlichen Geschmack.
Und damit kann man den Film schon einordnen, so ein bisschen,
meinst du? Da haben sich zwei gefunden.
Genau, die sind nicht umsonst zusammen. Sie hat halt ja auch schon in The Lobster mitgespielt und The Brutalist ist ja auch auf jeden Fall als Schauspielerin bekannt und das hier ist jetzt ihr Langfilmdebüt als Regisseurin und es geht um Trauer und psychische Krankheit von Frauen und die wird nicht schön dargestellt, sondern verstörend, teilweise abstoßend, befremdlich und das ist selten genug, dass es diese Art von Darstellung gibt und es fängt mit, um halt hier den Yorgos Lanthimos-Vergleich zu haben, mit so fast doctusiger Seltsamkeit im häuslichen Umfeld von den Schwestern September und July mit ihrer Mutter Sheena an, die halt Fotos von denen macht in, als Zwillinge The Shining-Kostüm. Und Flo hat gerade das Bild, was nachgestellt wird mit den zwei gruseligen Zwillingen als Shirt an und das ist sozusagen auch das erste Bild von September und July und das gibt uns einen Anker. Wir erleben denn, dass die beiden in der Schule gemobbt werden, auch weil sie indischer Herkunft sind, spielt in Großbritannien und sie erleben halt Rassismus, Bodyshaming und das Ganze eskaliert dann so weit, dass September von der Schule verwiesen wird und dann July manipuliert wird, ein Nacktvideo ins Internet zu stellen und das Mobbing dann eskaliert und ist es so, dass unmittelbar eine gewaltsame Konfrontation droht und dann bekommen wir einen Schnitt und wir befinden uns in einem Ferienhaus an der irischen Küste, wo die sich zurückgezogen haben. Es wird ja nur gesagt, wir gehen nicht zur Schule, wir machen nichts, was wir nicht wollen. Aber man kann halt vermuten, dass da irgendetwas vorgefallen ist, dass sie aus der Schule genommen wurden. Und auch die Mutter Sheena zeigt dann, dass sie irgendwie an starken Depressionen leidet. Und das wird dann als ein Mysterium aufgebaut, was da eigentlich geschehen ist an diesem Tag, wo sie die Mobber konfrontieren wollten und wie eben auch in einer neuen Umgebung, also mit den Jugendlichen dieses irischen Dorfes, aber halt auch bei der Mutter mit den Erwachsenen im Pub, Muster sich wiederholen, aber auch verändern können und wie eben Trauma auch aus der Umgebung genommen und in psychischer Krankheit weiter im Leben präsent hält und es gibt in diesem Film halt viele harte Szenen von eben Gewalt unter Kindern oder Jugendlichen, einfach unangenehmen sozialen Dynamiken, gestörtem Essverhalten. Also es ist kein einfacher Film, aber ich fand ihn für einen gerade so ein Erstlingswerk wirklich sehenswert und man merkt halt, dass sie in dieser Schule von diesem neuen griechischen Kino und so auch einfach drinsteht, wo sie als Darstellerin eben schon Erfahrungen sammeln konnte. Aber es ist ein Film, den wahrscheinlich halt Männer so hätten nicht drehen können. Deswegen ist es gut und wichtig, finde ich, dass eben Ariane Labbé auch auf der Regieseite ihre Stimme zu diesem Trend hinzufügt. Und September Says ist einer der weniger großen Kinostarts, aber da dies eine Movie-Produktion ist, sollte es der Weg zum Streaming auf jeden Fall wert sein.
Einerseits das und kommt er wahrscheinlich zeitnah dort und vermutlich, selbst wenn es, wenn man überlegt, den Weg nach Halle auf sich zu nehmen, kann man bestimmt demnächst auch eine Freikarte bei MubiGo bekommen. Ja. Die haben ja dieses Kombi-Abo, wo du Kinokarte und Mubi hast. Wunderbar, danke dir.
Es gibt noch.
Damit haben wir jetzt noch zwei Sachen, die wir nicht gesehen haben.
Moment. In der Tat.
Soll ich kurz? Oder ich würde den oberen einfach direkt dir wegnehmen, denn unser allerliebster oder vielleicht auch nicht Mensch, Paul W.S. Anderson, nicht der coole Paul Anderson so ungefähr, sondern der andere, der hat mal wieder was, je nachdem, wen man fragt, potenziell auch verbrochen. Der hat nämlich In the Lost Lands gemacht mit niemandem Geringeren als natürlich seiner Ehefrau in der Hauptrolle. Mila Jovovich, wie sollte es anders sein? Die muss immer mit dabei sein. Dann ist Dave Bautista dabei und die Story ist mitgeschrieben oder mitentwickelt von, haltet euch fest, George R. R. Martin.
What?
Und es ist Postapokalypse. Also wenn ihr das Poster gesehen habt, habt ihr, glaube ich, alles Relevante gesehen. Den hat keiner von uns auch geguckt. mir, ich habe jetzt auch nicht auf mich genommen, mir den irgendwie anzutun, sage ich mal. Ich bin überrascht, wie bei manchen Leuten er gut wegkommt, aber von anderen liest man auch genügend, er hat sich mal wieder unterboten. Ja, also ich glaube, das ist einfach, Fans greifen zu, der Rest guckt ganz schnell weg.
Ja, Endzeit-Action nach gewohntem Muster, würde ich sagen. Genau, Love Hurts ist von Jonathan Eusebio. Das ist ein Stuntman, der hier einen Film macht über einen Auftragsmörder im Ruhestand, der wieder reingezogen wird in seine alten Tätigkeiten.
Und kommt das, mir so bekannt vor.
Das Ganze ist mit so einer romantischen Geschichte untermalt, weil er eben auch gerade sozusagen eine Romanze am Laufen hat und die wird unterbrochen von mörderischen Leuten. Die Kritik sagt, es ist schlecht, ich habe ihn deswegen mir nicht angehört.
Ich habe auch einiges gehört von Leuten, die da eigentlich ganz guten Spaß mit haben. Ich glaube, wenn man da, also wenn man irgendwas Richtung Nobody und, ich meine, ihr habt das schon gehört, ne, die Story klingt einfach wie John Wick.
Es klingt also eher wie Gros Pain Blanc.
Ja, das ist der Unique Selling Point hier ist natürlich die Hauptrolle, die wird nämlich gespielt von unserem liebsten kleinen Freund von Indy, Ke Huy Quan.
Ja.
Der darf hier die Hauptrolle übernehmen und Leuten aufs Gesicht hauen.
Auf die Sofaecke, würde ich sagen.
Moment. Ich würde ganz frech trotzdem noch einmal ganz kurz Musik spielen, ja, um einmal bitte durchschnaufen zu kommen. Und zwar habe ich jetzt Janelle Monáe mit Turntables vorbereitet.
Ja, bitte.
Und wünsche allen sehr viel Spaß dabei.
Das Ding hat einen ziemlichen Anzug.
Das hat einen Bullenmotor auf 350 PS aufgeblasen. Hat Bullenreifen, Bullengetriebe und Bullenstoßdämpfer. Das ist ein Modell, das von katalytischen Konvertern gemacht worden ist. Läuft also mit Normalbenzin. Was sagst du jetzt? Ist das das neue Bluesmobil oder was?
Für die Wertmann sind das im Arsch.
Genau, wir sind aber noch nicht am Arsch. Wir sind mit den Kinostarts durch und deswegen geht es direkt rein in die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, und Jasmin und ich haben noch was geguckt, was bei den Oscars auch relevant war und was zumindest thematisch auch, glaube ich, immer relevant ist.
Auf jeden Fall. Wir haben Nickel Boys gesehen, der ganz still und heimlich bei Amazon Prime reingeschlichen ist. Also der Film dreht sich um zwei schwarze Jugendliche in einer Besserungsanstalt, also im Grunde einer Gefängnisschule in den Südstaaten der USA in den 60er Jahren, wo sie abscheuliche Gewalt erleben und auch planen, davon zu kommen. Und der Clou des Films ist, dass das Ganze aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Also die Kamera ist immer die Sichtweise, der Sichtwinkel einer dieser beiden Personen. Und das Ganze ist entsprechend super innovativ gefilmt und die Kamera selber schauspielert. Denn sozusagen jeder Blickwinkel und so etwas, jeder Blick muss eben etwas sein, was eben der Mensch in dieser Situation auch tut und das verändert eben, wie man filmt und schafft eben auch einen ganz anderen Zugang zu diesen Figuren, wo man sonst sagen könnte, die 60er Jahre sind lange her, diese Personen sehen ganz anders aus als ich. Das ist etwas, was Nickel Boys einem extrem schwer macht.
Genau. Zusätzlich ist dann auch noch in 4:3 und 2 Stunden 20 lang, was ich zumindest dazu sagen wollen würde, weil so nett ich das alles, also schön ich das alles finde und wichtig ist, es trotzdem, es ist ein Film, auf den man sich einlassen muss und für den man sich die Zeit irgendwie nehmen muss. Weil ich wollte ihn auch noch kurz vor den Oscars einfach gucken und war dann auch überrascht, so, oh Gott, 140 Minuten wieder. Und dann ist halt eben auch die Machart relativ speziell so. Aber ich behaupte, es lohnt sich und er würde danach auch wieder wütend sein, potenziell und traurig. Weil das ist auch das, was der Film macht. Er hinterlässt einem auch nicht unbedingt mit dem besten Gefühl, aber ich habe den Film angemacht und ich war mir nach 5 Minuten klar, dass das hier, auch wenn ich nicht viel wusste oder sowas, das ist halt eben mal wieder kein Gute-Laune-Kino.
Absolut nicht, das ist, ist ein schlechter Laune-Film, aber wie öfters treibt hier schwarze Subjektivität Innovation des Kinos an und das finde ich immer interessant und das findet eben auch viele Symbolbilder. Der Film ist bereit, seine Prämisse, dieses Ego-Perspektiven-Ding auch durchaus zu brechen, um Sachen zu zeigen, die anders da sind, Symbole zu finden, seltsame Bilder, die da sind. Also es gibt auch surrealistische Momente in dem Ganzen. Es ist halt nicht so mit dem Gimmick verheiratet, sondern nutzt es wirklich.
Nee, also einerseits dachte ich mir zwischendurch, ich hätte es mir fast gewünscht, wenn er es noch länger durchgezogen hätte, bis es das erste Mal gebrochen wird. Ja. Und gleichzeitig musste ich bei diesen surrealistischen Einschüben auch denken, ich musste zwischendurch schon ein bisschen Richtung Zone of Interest denken, weil es, finde ich, sich sehr ähnlich verhalten hat, weil es auch Naturbilder sind, die von Tönen begleitet werden, was ja eben der dort auch gemacht hat. Da ging es ja meistens um Blumen, die mit irgendwelchen lauten Tönen oder sowas begleitet waren. Aber ja, guckt euch das irgendwie auf jeden Fall an, solange es da noch drin ist. Und wir hoffen einfach, dass es da noch bleibt bei Prime. Nickel Boys von Rimmel Ross gibt es da seit, ich glaube, es war der Donnerstag vor den Oscars, also letzte Woche Donnerstag ist der da gedroppt.
Ja, genau. Und auf jeden Fall Leute, die man beobachten sollte, ist halt auch ein relativ frühes Werk. Und auch die Kamera ist eine, die eben ja wirklich was von Können zeigt.
Genau. Wunderbar. Und dann neigen wir uns langsam dem Ende zu. Wir haben natürlich noch eine ganz wichtige Sache, und zwar das nicht zu verachtende
Filmriss Filmquiz.
Genau, letzte Woche hatten wir hier James Mangold mit Le Mans 66 oder auch Ford wie Ferrari. Und diese Woche haben wir, oder beziehungsweise hat Jasmin euch wieder das hier rausgesucht.
Die Männer, die ich tötete, waren Ungeheuer. Genau wie ich.
Edward, das waren alles Mörder. Du hast wahrscheinlich mehr Leben gerettet, als du genommen hast.
Das habe ich mir auch eingeredet. Aber trotz allem waren es Menschen. Ich sah in ihre Augen, als ich sie tötete, und ich sah, was ich war. Und wozu ich fähig war.
Und wozu ich fähig sein werde.
Genau, wenn ihr auch dazu fähig seid, das aufzulösen, dann
schreiben an filmriss@popculture.de.
Macht ihr nämlich genau das. ich habe hier noch ein bisschen Musik hinten dran. Zu gewinnen gibt es diese Woche Freikarten zu Bolero, es gibt Freikarten zu Mickey 17, es gibt auch Freikarten zu Flow und In the Lost Lands. Und wir haben nochmal als Nachreichung zu A Complete Unknown Bob Dylan Lyrics, die erschienen sind im Reklamverlag. Und ich gehe gleich noch ganz viel mehr Preise auspacken oder sowas, die dann die nächsten Wochen
verlosen. Ja, sah ja aus, als hätten wir eine ganze Menge da.
Ja, genau. So, heute sind wir tatsächlich relativ früh fertig, deswegen
jetzt haben wir uns so beeilt, jetzt sind wir viel zu früh fertig. Ja, fertig. Unfassbar.
Schrecklich, unfassbar. Aber auch. Aber
wir hatten Spaß.
Genau.
Und gehen wir deswegen Musik raus?
Ich weiß nicht.
Ich finde, zum feministischen Kampftag können wir ruhig noch mal ein bisschen.
Machen wir Musik, dann.
Mach mal Send.
Warte.
Inappropriate.
Ich hoffe, das ist einfach kurz genug, dass das noch.
Das
passt.
Sollte kurz genug sein, das sind 3 Minuten oder so.
Ja.
Wundervoll, dann, genau. Das, was Lisa gesagt hat oder so.
Send.
So, das war das. Genau.
Das war das.
Das war das
zum feministischen Kampftag.
Ja, Entschuldigung, ich muss hier irgendwie. So, wir sind nämlich jetzt am Ende. Schnackt's den hier. So, Freunde.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, wir verabschieden uns. Wir haben ja ganz viel gute Laune. Ich bedanke mich nochmal bei Lars, dass er vom Mekong zugeschaltet war. Wir waren ein bisschen neidisch auf die Aussicht auf jeden Fall.
Oh mein Gott, ja. Aber wir haben ja auch schönes Wetter, Lars.
Ja.
Haben wir auch, genau. Ich sage danke, Lisa Marie, dass du auch da warst.
Ja, danke. Das war super. Immer schön mit euch.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ich sag danke, dass Lisa mal wieder da war.
Yay! Ey, ich bin letzte Zeit häufig.
Ja, wieder öfter. Nächste Woche auch wieder?
Ja. Ja, wahrscheinlich. Ciao.
Ich sage danke, Jasmin.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin Flo. Ich sag wie immer bei Silikum. Viel Spaß beim nachfolgenden Programm.